Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Carla Spangenberg.
Die ländlichen Räume sind der Versorger und die Stadt ist der Verbraucher. Und die Stadt ist aus ökologischer Sicht eben ein Ökoparasit. Die Stadt lebt auf Kosten des Landes. Und solange das Land liefert, geht es der Stadt gut.
Falls wir alle tatsächlich am Land wohnen würden, wäre der Flächenverbrauch enorm. Und wenn die meisten von uns von Land sprechen, ist das ja nicht das Land, ist es eben der Vorort, die Schlafstadt, Suburbia.
Über 77% der deutschen Bevölkerung lebt in den Städten. Ein Drittel sogar in Großstädten. Demgegenüber steht aber, dass nur 13% der Menschen wirklich in der Stadt leben will. Viele treibt es daher in den Speckgürtel, auch hier in Berlin. Und die wichtigsten Gründe sind Hektik, Lärm und hohe Mieten in der Stadt. Wir fragen heute aber, wo lebt es sich eigentlich nachhaltiger? In der effizienten Stadt oder im naturbewussten Leben auf dem Land? Und eins sei vorab verraten, der Speckgürtel gilt unter Experten als Klimakiller. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Gedanken, dem Debattenpodcast von RBB Kultur mit mir, Carla Spangenberg. Mein erster Gedanke zu dem Thema ist, dass die Wahl des Wohnorts ja eigentlich immer eine Frage des individuellen Lebensstils war. Also Singles mit dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung oder Karriere wohnen in den Städten, Familien mit Kindern in Vororten oder auf dem Land. Mit der Frage, wo es sich denn nachhaltiger lebt, ist es jetzt nicht mehr nur eine Entscheidung für das persönliche Leben, sondern für das Überleben auf einem bewohnbaren Planeten. Und ich begrüße meine beiden Gäste, die unterschiedlicher wohl nicht leben könnten. Zugeschaltet ist mir der Ökochemiker Ernst Paul Dörfler, geboren 1950 in Kremberg. Er war Mitbegründer der Grünen Partei in der DDR und leistet mit seinen Büchern Aufklärung über Naturwissen und Naturbewusstsein. In seinem neuesten Buch Aufs Land plädiert er für eine Rückkehr zu einem naturbewussten Leben auf dem Land. Ernst Paul Dörfler, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und ebenfalls zugeschaltet ist mir der Klimaökonom Gernot Wagner. Er ist 1980 in Amstetten in Österreich geboren, lebt aber in New York und lehrt dort an der New York University. Als Mitglied eines Expertenstabs berät er den Bürgermeister New Yorks zu Strategien gegen die Auswirkungen des Klimawandels in der Metropole. Kürzlich ist sein Buch erschienen, Stadt, Land, Klima, warum wir nur mit einem urbanen Leben die Erde retten. Gernot Wagner, herzlich willkommen.
Hallo.
Und wie immer zum Beginn der Sendung habe ich 5 Stichworte mitgebracht, zu denen ich Sie bitten würde, Ihren ersten Gedanken in einem kurzen Satz zusammenzufassen. Ernst Paul Dörfler, mit Ihnen fangen wir an und dem Wort Landflucht.
Ja, die Landflucht beginnt bei uns tatsächlich jetzt nachzulassen. Die Stadtflucht ist dagegen im Kommen.
Gernot Wagner, Landflucht.
Landflucht gab es schon immer. Gab es vor der Pandemie, wird es nach der Pandemie geben. Wir haben alle am Land begonnen. Mittlerweile leben mehr als 50% von uns in Städten.
Und Gernot Wagner, machen wir direkt weiter. Viele begeben sich ja jetzt in Richtung Speckgürtel. Ihr erster Gedanke zum Wort Speckgürtel.
Was viele unter Land verstehen.
Und Ernst Paul Dörfler, Speckgürtel.
Speckgürtel sind höchst ungesund für das Klima, für die Natur und letztlich für den Menschen selbst.
Weiter geht es mit dem Wort Natur, Ernst Paul Dörfler.
Ja, ohne intakte Natur sind wir nicht lebensfähig, denn wir sind Kinder der Natur.
Gernot Wagner, Natur.
Ich würde genau denselben Satz wiederholen. Es geht um Naturschmutz und Naturschutz, genauso wie Klimaschmutz und Klimaschutz. Also natürlich ist Natur die Grundlage alles Lebens.
Und Gernot Wagner, Sie sind Klimaökonom. In Ihrem Buch kommt das Wort Effizienz sehr häufig vor. Was ist Ihr erster Gedanke zum Wort Effizienz?
Ohne geht nichts. Effizienz ist das Wichtigste in Sachen Klimaschutz. Da gibt es natürlich verschiedenste Varianten. CO2-Effizienz, Energieeffizienz, Quadratmeter-Effizienz.
Und Ernst-Paul Dörfler, was halten Sie von der Effizienz?
Effizienz ist gut und ist richtig, aber nur, wenn sie mit Reduktion und Genügsamkeit im Konsum gekoppelt ist.
Und als letztes Wort habe ich mitgebracht Stadtmensch, Gernot Wagner.
Der bin ich.
Ernst-Paul Dörfler?
Ja, ein Stadtmensch ist jemand, der sich mehr drinnen als draußen aufhält.
Der bin ich nicht.
Ja, damit haben wir doch schon ein interessantes Spannungsfeld aufgemacht. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, Sie beide könnten eigentlich unterschiedlicher nicht leben. Gernot Wagner in der Stadt der Städte New York und Ernst-Paul Dörfler im UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe. Erzählen Sie uns doch bitte jeweils kurz, wo und unter welchen Umständen Sie leben und fangen Sie vielleicht mit der Frage an, was Sie sehen, wenn Sie zu Hause aus dem Fenster schauen, Gernot Wagner.
Ich sehe einen Baum, also tatsächlich einer, der ist äußerst wichtig. Ich sehe auch direkt dahinter zwei Hauswände. Links ist das Sheen Center, das katholische Eventzentrum New Yorks. Rechts ist Planned Parenthood, die lokale Abtreibungsklinik. Die teilen sich eine Hauswand. Und städtischer geht es nicht. Einerseits tatsächlich der eine Baum und natürlich grün ist wichtig, richtig. Und nein, Stadtmenschen verbringen nicht ihr Leben drinnen. Der 3,4 Millionen Quadratmeter Central Park ist äußerst wichtig. Natürlich, Diversität, gelebte Diversität ist natürlich genauso Teil des Stadtlebens.
Und jetzt erzählen Sie uns gerne noch mal ein bisschen was über Ihre Stadtwohnung in New York. Die ist ja ganz speziell.
Okay, ich fange mal mit den Quadratmetern an. 70. Das ist vielleicht heutzutage tatsächlich etwas speziell für eine Jungfamilie, die die Wahl hätte. Natürlich, also wir sprechen hier in Deutschland beziehungsweise New York, wo viele von uns tatsächlich in der Mittelklasse, der Mittelschicht die Wahl haben, wo wir wohnen. Darum geht es am Ende. Und ja, Jungfamilien wählen normalerweise heutzutage anders. Wir wohnen zu viert auf 70 Quadratmetern. Wir haben einen 70 Quadratmeter großen Raum. Das heißt, wir haben eine 70 Quadratmeter große Küche, einen 70 Quadratmeter großen Spielzimmer, 70 Quadratmeter großes Homeoffice, 70 Quadratmeter großes Wohnzimmer, 70 Quadratmeter großes Schlafzimmer. Purer Luxus, wenn ich das so beschreiben darf. Aber natürlich, man muss sich als vierköpfige Familie erstmals mögen, um tatsächlich so auf 70 Quadratmetern wohnen zu wollen. Mittlerweile wohnen wir seit fast 3 Jahren dort, haben einiges an Geld investiert, um die Wohnung zu elektrifizieren, entkarbonisieren, isolieren, nach fast deutschem Passivhausstandards. Darum geht es natürlich auch.
Also, man merkt, Gernot Wagner, es ist die pure Effizienz. Sie sagen auch, dass Sie keine Waschmaschine haben, weil das können andere Menschen besser erledigen. Und Sie haben in der Familie auch nur einen Topf. Ernst-Paul Dörfler, wie leben Sie und was sehen Sie, wenn Sie zu Hause aus dem Fenster schauen?
Ja, wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich viele Obstbäume. Alle möglichen Obstarten, die hier gedeihen unter mitteleuropäischem Klima bis hin zu Feigen. Ich sehe Gemüsebeete, ich sehe aber auch Wildnis, einen ganz kleinen Tümpel und eine Pferdekoppel mit ein paar Pferden. Mauern und Beton sind nicht im Blickfeld. Ich habe natürlich auch Himmel und Sonne. Und die Sonne ist für mich auch Energielieferant. Einmal als passive Heizung und natürlich auch als Warmwasserspender.
Und sie dient auch den zahlreichen Pflanzen, die bei ihnen wachsen. Denn neben ihrer Tätigkeit als Ökochemiker und Schriftsteller sind sie auch noch Teilzeit-Selbstversorger. Ihre beiden Bücher befassen sich ja damit, wo umwelt- und klimagerechtes Leben möglich ist. Und auch wenn wir gerade gemerkt haben, dass ihre Lebensformen sehr unterschiedlich sind, in einem Punkt sind sie sich einig, nämlich dass der eigentliche Klimakiller der Speckgürtel ist. Man nennt ihn auch Vorort oder in den USA Suburbia. Gernot Wagner, was ist denn so schädlich am Leben im Speckgürtel?
Es gilt so oft als das kompromisslose Leben. Man lebt relativ nahe, nicht dann ganz so nahe, aber doch an der Stadt. Man hat ein großes Haus, das man halt so hat. Jedes Kind bekommt das eigene Zimmer. Da gibt es ein Plastikgerüst im Garten neben dem Planschbecken. Die 10-Jährige spielt schon seit 2 Jahren nicht mehr mit dem einen noch dem anderen. Aber das ist einem egal, weil auf Instagram sind die Fotos des großen Hauses zu sehen. Kompromisslos. Der Kompromiss ist die Umwelt, ist die Natur, ist das Klima. CO2-Emissionen sind 2 bis 3 Mal so hoch im Speckgürtel als in der Stadt einerseits und am Land andererseits.
Woran liegt das denn, Ernst-Paul Dörfler? Sie sagen ja auch, das Leben im Speckgürtel ist klimaschädlicher. Woran liegt es, dass da mehr CO2 ausgestoßen wird?
Naja, das liegt einmal daran, dass in aller Regel die Wohnfläche wesentlich größer ist, also der umbaute Raum. Und es werden in aller Regel auch alle Räume beheizt, beziehungsweise im Sommer gekühlt. Und dann ist es natürlich so, dass die Infrastruktur in den Speckgürteln nicht das hergibt, was der Mensch sonst noch braucht, nämlich Arbeit. Vor allem der Arbeitsplatz ist ja ein ganzes Ende entfernt. Und häufig sind die Speckgürtel nicht an öffentliche Verkehrsmittel angebunden, sodass dann meistens 2 Autos pro Haus unterwegs sind. Und das kostet natürlich Klima.
Und natürlich, es geht ja um viel, viel mehr hier. Es geht um die Entscheidung, wo wir wohnen. Wenn man einmal in so einem Haus wohnt, ist es sehr, sehr schwierig, von dem wieder wegzukommen. Ja, die Garage mit den 2 Autos, die großen Zimmer, viel Dinge drinnen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt geht es natürlich immer weiter, immer größer. Mittlerweile das Durchschnittshaus, das im Speckgürtel in Amerika gebaut wird, 200 Quadratmeter. In Australien haben sie 235, 240 Quadratmeter. Es geht immer noch in die Höhe. Es wird immer mehr, immer größer. Egal, was die Auswirkungen sind. Und es ist ja nicht nur die Natur, nicht nur Klima hier die Auswirkungen. Da gibt es dieses berühmt-berüchtigte Buch Bowling Alone. Alleine kegeln, sich zu vereinsamen. Natürlich, vereinsamen kann man überall, das stimmt. Man kann in der Stadt sehr, sehr anonym nie mit jemandem sprechen. Aber es ist schwierig, in der Stadt zu wohnen und wirklich einsam zu sein. Niemanden kennen, niemanden treffen. Und ebenso im idyllischen kleinen Ort am Land, genauso, jeder kennt einen jeden und so weiter. Die wirkliche Anonymität, das wirkliche Bowling Alone, alleine kegeln, findet im Speckgürtel statt.
Das bedeutet, der Speckgürtel fängt uns ein in unserem Konsum und aus dem kommen wir dann nicht mehr raus. Herr Dörfler, Sie wollten gerade direkt antworten.
Genau, ich wollte noch was ergänzen, nämlich mal den ökologischen Blick. Diejenigen, die in den Speckgürtel ziehen, machen das ja, weil sie in der Natur sein wollen. Aber gerade diese Speckgürtel sind ökologische Wüsten. Völlig artenarm, meist nur kurz geschorener Rasen, ohne Erlebniswert, ohne Schmetterlinge. Und mir tun die Kinder leid, die in diesen Speckgürteln leben müssen, denn mit Natur kommen sie kaum in Kontakt, weil dort auch Wildnis nicht toleriert wird.
Herr Wagner, Ihr Buch nennen Sie auch einen Liebesbrief an die Stadt. Jetzt haben wir gerade den Speckgürtel kritisiert. Wieso sind Sie denn der Meinung, dass das Leben in der Stadt umwelt- und klimafreundlich ist?
Um gleich zu ergänzen, mein Buch ist tatsächlich ein Liebesbrief an die Stadt. Es ist auch ein Liebesbrief ans Klima, an die Natur. Es ist auch ein Liebesbrief ans Land. Stadt, wirkliche Stadt, macht das Land erst möglich und umgekehrt natürlich auch. Wirkliches Land, wirkliche Natur macht Städte erst möglich. Warum ist die Stadt so effizient? Wie eben erwähnt, okay, der eine Topf ist vielleicht extrem und keine Waschmaschine zu haben ist ebenso extrem, aber ist ein gutes Beispiel. So, okay, wir haben 70 Quadratmeter, wir haben 4 Paar Ski. Irgendwie muss man Prioritäten setzen als Österreicher. Wir haben 4 Paar Ski und die stehen dort, wo die Waschmaschine stehen könnte. Es geht darum, dass die Effizienz der Stadt es mir ermöglicht, in der Früh mit meinem Hund spazieren zu gehen, die Schmutzwäsche mitzunehmen. Die gebe ich bei der Wäscherei ab. Ich hole mir den Cappuccino am Weg nach Hause mit und ich komme 5 Minuten später nach Hause. Am Abend wird die Wäsche getrocknet, gefaltet, wieder zu Hause abgegeben. Der ganze Spaß kostet. Der kostet so 80, 100 Dollar eigentlich im Monat. Das ist nicht wenig. Aber natürlich, das muss man ja nicht so machen. Es gibt die Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, so wie wir, diese 90 G-Sekunden von der Wäscherei entfernt zu wohnen, die Schmutzwäsche dort abzugeben und sie gewaschen, gefaltet, getrocknet wieder am Abend zurückzubekommen. Das ist Effizienz.
Und inwiefern bringt diese Effizienz und diese Dichte denn aber dem Klima oder der Umwelt etwas?
Naturschutz, jetzt um Natur zu sprechen, so 7-Parteien-Haus, unsere Wohnung hat 70 Quadratmeter, unsere Nachbarn direkt nebenan, wo 3 Parteien übereinander wohnen, die sind etwas größer, die sind so 100, 110 oder so Quadratmeter. Aber insgesamt hat unser 7-Parteien-Haus eine Grundfläche von ungefähr 200 Quadratmetern am Boden. Es wohnen 7 Familien auf diesen 200 Quadratmeter. Und das ist übrigens natürlich ein kleines Haus für New York. Wir haben 3 Stöcke. Das ist ein kleines Haus. Aber natürlich, verglichen mit einem Einfamilienhaus im Speckgürtel, haben wir ein Siebtel des Grundrisses, den wir hätten, falls jeder von uns in einem Einfamilienhaus wohnen würde. Das ist gut für die Natur, das ist gut fürs Klima.
Weil eben weniger Flächen versiegelt werden müssen, schätze ich mal.
Genau, da geht es um Flächenversiedlung, da geht es um die allgemeine Effizienz, da geht es darum, weil wir eben zu siebt auf 200 Quadratmetern wohnen, geht es leicht, dass die Wäscherei 90 G-Sekunden von uns entfernt ist. Da geht es leicht, dass wir innerhalb von einer Minute in die andere Richtung bei 3 Restaurants vorbeigehen und in die wieder andere Richtung an einer Galerie und 2 Geschäften und 3 Büchereien und so weiter und so fort.
Ja, Herr Dörfler, Sie haben die Liebeserklärung von Gernot Wagner an die Stadt gehört. Was sind denn aber Ihre Befürchtungen vielleicht? Welche Gefahren kann das Stadtleben für Umwelt und Klima haben?
Ja, also erstmal ist es völlig richtig, dass das Leben in der Stadt effizient gemacht werden muss, energiesparend. Aber was noch nicht so im Blickpunkt bisher stand, wenn man sich die CO2-Emissionen und die Treibhausgasemissionen des Durchschnittsdeutschen anschaut, entfallen 22% auf das Wohnen. Also ein gutes Fünftel, ja. Mobilität auch nochmal knapp 20%, aber der größte Teil, über 50% der CO2-Emissionen, entfallen auf, Sie dürfen raten, auf den Konsum von Lebensmitteln, von technischen Geräten, von Möbeln, von Kleidung, Schuhen und so weiter und Dienstleistungen. Und da ist man in der Stadt natürlich ja gefährdeter, sage ich mal, denn die Verführung zum Mehrkonsum, zum Überkonsum ist in der Stadt einfach stärker als auf dem Land. Wenn wir also klimafreundlich leben wollen, können wir am meisten erreichen, wenn wir den Konsum auf ein vernünftiges, gesundes Maß reduzieren. Und dieses Leben, wie Herr Wagner es jetzt beschrieben hat, ist natürlich auch immer damit verbunden, dass man gut betucht ist. Ja, das ist nichts für arme Kirchenmäuse. Es ist also letzten Endes auch eine soziale Frage, dieses Leben in der Stadt. Deswegen würde ich auch in Frage stellen, dass die Stadt der Klimaretter ist. Ja, der Klimaretter, das ist letzten Endes das Land. Und die Zukunft, die liegt auf dem Land, was
den Schutz des Klimas angeht und was den Schutz der biologischen Vielfalt angeht. Denn die biologische Vielfalt, die Artenvielfalt, das ist unsere Lebensversicherung, die letzten Endes auch die Versorgungssicherheit mit Nahrung garantiert. Und das braucht die Stadt. Es wird vergessen, dass die Stadt ökologisch gesehen der Ökoparasit ist. Was die wichtigsten Dinge für unser Leben angeht, nämlich Luft, Wasser, Nahrung, das kommt aus den ländlichen Räumen. Die ländlichen Räume sind der Versorger und die Stadt ist der Verbraucher. Und die Stadt ist aus ökologischer Sicht, wenn man sich die Energieflüsse und die Stoffflüsse anschaut, eben ein Ökoparasit. Die Stadt lebt auf Kosten des Landes. Und solange das Land liefert, geht es der Stadt gut. Und das Land liefert, wenn die Ökosysteme intakt sind, wenn die Böden fruchtbar sind, wenn die Wälder gesund sind und grün sind, wenn die Flüsse naturnah sind. Aber das alles ist ja jetzt gefährdet. Ja, wir sehen, Hochwasserkatastrophen nehmen zu. Das heißt, wir müssen Flüsse wieder renaturieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Landwirtschaft sich von Giften verabschiedet, von Pestiziden und giftfrei wirtschaftet und auch klimaschonend wirtschaftet. Und das kann nur eine ökologische Landwirtschaft sein, also keine chemieintensive Landwirtschaft. Und da muss auch jeder Stadtbewohner sich daran beteiligen und für diese Leistungen, die aus dem Land kommen, also Nahrung, Wasser, Energie, Luft, einen Preis bezahlen. Solange dieser Preis nicht bezahlt wird, stirbt das Land weiter und die Ökosysteme sterben weiter und die Leistungen können nicht erbracht werden. Das heißt, wir brauchen faire Preise, gerechte Preise, anständige Preise für die Nahrungsmittel, die das Land liefert und die Stadt verbraucht. Genauso ist es eben auch mit erneuerbarer Energie, mit Wasser, mit Luft und mit Klima. Der Wald, die Moore sind die eigentlichen Klimaretter. Diese Ökosysteme, wenn sie intakt sind, können das CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückholen. Das kann die Stadt nicht.
Gernot Wagner, Sie machen ja in Ihrem Buch auch so ein Gedankenexperiment auf. Es ist ja immer die Frage der Fläche und der effizienten Nutzung von Fläche. Und Sie rechnen vor, dass wenn alle Menschen so dicht leben würden wie in Manhattan, dann würde die gesamte Weltbevölkerung auf einer Fläche Platz finden, die so groß ist wie Deutschland. Und Sie sagen, den gesamten Rest, den könnte man dann eben einfach der Natur überlassen. Ist das sozusagen Ihre Idee, die Menschen gehören in die Städte und die Natur sich selbst?
Jein. Also mit der Diagnose stimmen wir natürlich überein. Natürlich ist die Natur die Grundlage von allem. Darum geht's. Und im Endeffekt, ich glaube, wir sagen im Prinzip genau dasselbe in Sachen Kostenwahrheit, in Sachen Schadstoffen, in Sachen Klimakiller, Konsum und so weiter und so fort. Aber, und ich glaube, vielleicht stimmen wir sogar dabei überein auch, es ist ja nicht die 70 Quadratmeter Wohnung in der Stadt, die zu Überkonsum führt. Es ist ja nicht das Leben, das im 15-Minuten-Radius in der gehbaren Stadt und per Rad und Öffis, öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Stadt gelebt wird, das zu diesem Überkonsum führt. Es ist eben das 120 Quadratmeter, 200 Quadratmeter Haus im Speckgürtel, das genau dazu führt. Kostenwahrheit? Natürlich, also als Klimaökonom, darum geht's. Genau darum geht es. Es geht aber zum Beispiel auch darum, wenn jemand sagt, jemand aus der Stadt sagt, ich ziehe ins Grüne, ich ziehe aufs Land, unter Anführungszeichen natürlich, ist es das ja nicht. Es leben ja die wenigsten am Land und das ist gut so, darum geht's. Die umgekehrte Berechnung, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber falls wir alle tatsächlich am Land wohnen würden, wäre der Flächenverbrauch enorm. Und mehr zum Punkt, wenn die meisten von uns von Land sprechen, ist das ja nicht das Land, ist es eben der Vorort, die Vorstadt, die Satellitenstadt, die Schlafstadt, der Speckgürtel, Suburbia. Wie kommt man dorthin? Mit dem Auto. Und manchmal ist es tatsächlich die 60-minütige Fahrt in die große Stadt, zur Arbeit zum Beispiel. Und dann fährt man zurück ins Grüne, was, wie gesagt, nicht das Grüne ist. So, wir stimmen überein. Die Natur ist wichtig, richtig. Wir müssen mehr der Natur überlassen. Und genau darum geht's. Wenn wir jetzt sagen, es geht darum, Stadtmenschen dazu zu bewegen, in die Natur zu ziehen, dann ist das ja am Ende nicht mehr Natur. Ist das ja am Ende nicht mehr Land.
Ja, also ich sehe das teilweise ein bisschen anders. Wir brauchen mehr Zuzug in den ländlichen Räumen. Zumindest sehe ich das so für Deutschland. Denn es ist nicht so, dass Arbeit nur in der Stadt vorhanden ist. Arbeit gibt es zur Genüge auch im ländlichen Raum, und zwar zunehmend. Wenn wir nämlich Klima schützen wollen und wenn wir die biologische Vielfalt erhalten wollen, dann müssen wir Berufe schaffen, die die öffentliche Daseinsvorsorge erledigen. Das heißt, beispielsweise eine ökologische Landwirtschaft braucht mehr Arbeitskräfte als die Agrarindustrie. Oder wenn wir Flüsse renaturieren wollen, das müssen wir, um die Städte vor Hochwasserkatastrophen zu schützen, dann brauchen wir jede Menge Baggerfahrer, Landschaftsplaner, Hydrologen in den ländlichen Räumen. Das kann man nicht in der Stadt erledigen. Wenn wir die Wälder, die im Sterben liegen oder in Amerika, wenn sie brennen, diese Ökosysteme müssen wieder aufgebaut werden. Sie müssen an die neuen Klimabedingungen angepasst werden. Das erledigt sich nicht von selbst. Hier brauchen wir Menschen, Fachkräfte, die das machen. Wir haben zunehmend Probleme mit dem Wasser. Aufgrund der steigenden Temperaturen haben wir Zeiträume, wo ein Wassermangel in der Landschaft herrscht. Wir brauchen also Wassermanagement. Wir brauchen natürliche Wasserspeicher, eine Renaturierung der Moore, der Feuchtwiesen, der Auen. Das sind alles Generationenaufgaben, ich muss sogar sagen Jahrhundertaufgaben. Und das geht nicht ohne gut bezahlte Arbeitsplätze in den ländlichen Räumen. Und da wir in Deutschland 2 Millionen leerstehende Wohnungen in den ländlichen Räumen haben, in den Städten fehlen 2 Millionen bezahlbare Wohnungen, ist es vernünftig, diese leerstehenden Wohnungen zu nutzen. Das ist auch aus Klimaschutzgründen vernünftig, diese Wohnungen architektonisch so zu sanieren, dass sie energiesparend Wohnraum bieten, um Menschen in den ländlichen Räumen sowohl das Wohnen, das Leben, aber auch das Arbeiten zu ermöglichen. Und damit ist das Pendeln ein Auslaufmodell.
Sie stellen, Herr Dörfler, ja auch Experimentierfelder vor in Ihrem Buch, die dafür sorgen sollen, dass einerseits mehr Natur in die Stadt kommt, aber dass eben auch wieder mehr Menschen aufs Land ziehen und dort naturbewusst leben. Und ein Beispiel dafür ist der Coworking Space Coconut hier in Bad Belzig in Brandenburg. Was ist das denn für ein Projekt und was erhoffen Sie sich davon?
Ja, es gibt ja mehrere Projekte, also dieses Coworking Spaces, das kommt ja aus Amerika, aus den Städten. Und Berlin war ja dann die Hochburg in Deutschland. Und jetzt entdecken diese Menschen die ländlichen Räume. Warum entdecken sie die ländlichen Räume? Weil sie einfach um ein Vielfaches kostengünstiger sind, weil es viel Leerstand gibt und weil es sich auch gut arbeiten lässt in der Natur. Und da gibt es enorm viel Zulauf. Und was wir überhaupt nicht diskutiert haben in dieser Sendung, ist die Frage nach der Gesundheit. Wo ist denn eigentlich der gesunde Lebensraum? Ist der in der Stadt? Die Städte sind lärmgeplagt. Die Luft ist mit Feinstaub 10-mal mehr belastet als die ländlichen Räume. Die Menschen leiden unter Stress. Stresskrankheiten sind im Steigen begriffen, Depressionen und so weiter. Die Krankheiten möchte ich gar nicht aufzählen. Allergien treten überwiegend in den Städten auf. Also die Städte sind derzeit, wie sie jetzt beschaffen sind, mit diesem Individualverkehr zum Beispiel, mit den Autos, nicht die gesündesten Lebensräume. Und deshalb, meine ich, sind die ländlichen Räume durchaus gute Alternativen für
neue Berufe, für freie Berufe. Und heute ist es ja zunehmend egal, wo man lebt, wo man wohnt. Viele Berufe kann man von sonst wo ausüben, egal ob es Ingenieurberufe sind oder künstlerische Berufe, kreative Berufe. Und da bieten sich natürlich die ländlichen Räume an. Und das ist eine echte Bereicherung. Ja? Diese Coworking Spaces sind eine Bereicherung für die ländlichen Räume. Sie bringen neue Ideen mit. Sie wirken auch letzten Endes auf die Menschen auf dem Land und bringen auch die Idee des Klimaschutzes und des Naturschutzes mit aufs Land. Denn die Naturschützer, die sind gar nicht so auf dem Land zu Hause. Warum ist die Stadtbevölkerung bei den Wahlen so ökologisch orientiert und die Landbevölkerung nicht? Das ist eine interessante Frage. Meine Antwort wäre, die Stadtbevölkerung leidet eben unter schlechten Umweltbedingungen. Und deshalb treten sie für eine Ökologisierung der Politik ein. Die Landbevölkerung hat diese Probleme nicht.
Darf ich da gleich einmal einhaken? Also, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da viel, viel differenzierter zu sein. Ja, natürlich sind Städte von Feinstaub belastet, zum Beispiel. Warum? Wegen dem Individualverkehr vornehmlich. Warum ist das ein Problem? Weil Menschen von außerhalb der Stadt in die Stadt möchten. In New York, 80% der New Yorker haben kein Auto. Über 50% jener, die einen Führerschein haben könnten, also nicht 50% der Gesamtbevölkerung, sondern 50% jener, die Auto fahren könnten, haben keinen Führerschein. Wer fährt in New York mit den Autos? Die 12 Millionen, die rund um New York im Speckgürtel wohnen, und natürlich da auch nicht alle, viele fahren natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Zügen, mit Bussen und so weiter in die Stadt. Aber die Autos sind in der Stadt, weil Menschen, die nicht in der Stadt wohnen, in die Stadt möchten. Zur Arbeit, zur Unterhaltung, zum Konsum. Warum zum Konsum? Weil das Haus am Stadtrand größer ist und irgendwo mit Zeugs gefüllt werden muss. Es sind ja nicht die Städter, die konsumieren, die große Möbelstücke nach Hause bringen. Wir haben einen Tisch zu Hause und so weiter und so fort. Okay, wie gesagt, Extrembeispiel. Vielleicht, aber nicht so ein großes Extrembeispiel. Es ist ein Extrembeispiel in dem Sinn, dass wir mit unserem Einkommen und zwei Akademiker, Familie und so weiter und so fort, wir haben die Wahl und könnten und in vielerlei Hinsicht viele mit unserem Gehalt wählen, tatsächlich dann im großen Haus im Speckgürtel zu wohnen, weil man das halt so macht, weil halt das so ist mittlerweile, weil das besser auf Facebook und Instagram aussieht. Umgekehrt, ich habe noch nie jemanden erlebt, der konsequent täglich die 2x45-minütige Fahrt zurück in die Stadt auf Instagram Live für alle Freunde und für die Welt verfilmt. Das ist so die private Aufopferung. Das ist vielleicht sogar die noble Geste, die man als Familienvater eingeht, um der Familie das Leben im großen Haus im Speckgürtel ermöglicht. Natürlich, wenn der Ortskern ausstirbt, wenn Dutzende Häuser, Dutzende Wohnungen in einem bestimmten Ort leer stehen, wenn es darum geht, einen Fluss zu renaturisieren, wenn es darum geht, dass tatsächlich ökologische Landwirtschaft viel mehr Arbeitskräfte braucht. Natürlich ist das Argument nicht zu sagen, oh, das lassen wir alles liegen, das zerfällt halt, wir ziehen alle woanders hin. Auch da ist natürlich der Punkt, dass die meisten dann nicht tatsächlich in die 70 Quadratmeter Wohnung in die Stadt ziehen, sondern die ziehen ja auch in den Speckgürtel. Darum geht's ja. Es geht um Naturschutz einerseits. Es geht darum, dass tatsächlich nicht alle von uns, natürlich, das geht nicht, alle von uns jetzt aufs Land ziehen, weil dann wäre das kein Land mehr. Das geht natürlich nicht. Aber natürlich, es geht darum, das Land einerseits und tatsächlich die Stadt andererseits aufzuwerten, attraktiver zu machen. Das heißt, die Stadt zu begrünen und das Land mit Broadband-Internetanschluss zu versorgen und so weiter und so fort. gesagt, es geht tatsächlich natürlich um die differenzierte Betrachtung und insgesamt, jetzt im Großen wieder berechnet, am Ende kommt tatsächlich heraus, dass die meisten von uns immer noch oder vielleicht wieder in der tatsächlichen Stadt wohnen. In der Stadt, wo eben keine Autos vor der Haustür stehen, weil wir die nicht brauchen, weil es viel besser ist, zu Fuß, mit dem Rad, mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs zu sein.
Ihre Bücher nehmen ja häufig die individuelle Lebensentscheidung in den Blick. Jetzt will ich aber ganz am Ende trotzdem nochmal den Blick darauf öffnen, wie Politik das Ganze denn lenken kann und soll. Ernst-Paul Dörfler.
Ja, die Politik hat das Steuer in der Hand oder sollte das Steuer in die Hand nehmen. Und Steuern heißt eben auch mit Steuern arbeiten. Und wer an dem Steuerrad nicht drehen will, der fährt die Erde an die Wand. Ich meine, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, wofür wir unsere öffentlichen Gelder, unsere Steuergelder ausgeben. Es sind inzwischen schon 65 Milliarden Euro, die allein in der Bundesrepublik Deutschland für klimaschädliche und umweltschädliche Subventionen ausgegeben werden. Also im Verkehrssektor, Dieselprivileg und Flugbenzin, aber auch im Energiebereich, in der Braunkohle, aber auch in der Landwirtschaft. Das heißt, mit Hilfe von Steuergeldern wird umweltschädliches und klimaschädliches Verhalten belohnt. Das finde ich völlig daneben. Hier muss schnellstens eine Umverteilung stattfinden und das kann nur die Politik. Das heißt, alles das, was unser Klima, unsere Umwelt, unsere Lebensbedingungen und unsere Gesundheit schützt, das muss am Ende kostengünstiger sein als das, was unsere Natur, unsere Umwelt, unsere Gesundheit ruiniert. Mit anderen Worten, an einem praktischen Beispiel: biologisch erzeugte Nahrung, also Bioprodukte, dürfen auf keinen Fall teurer sein als die Produkte, die mit viel Chemie durch eine Agrarindustrie erzeugt werden, mit viel Transporten, mit viel Verpackung und so weiter, mit viel Abfall. Das darf nicht billiger sein als die ökologisch erzeugte Nahrung. Und wenn wir so weit sind, dass Energiesparen sich auch wirklich lohnt und Energieverschwendung nicht attraktiv ist, dann sind wir auf dem richtigen Pfad. Und da muss Politik die Weichen stellen.
So, jetzt stimmen wir 100%, 1000%ig überein. Darum geht's. Die am höchsten subventionierte Lebensform überhaupt ist der Speckgürtel. Direkt durch billiges Land, durch billigen Hausbau, indirekt durch billige Parkplätze in der Stadt, indirekt durch subventionierte fossile Energie. Es geht darum, dass wir tatsächlich Subventionen in die falsche Richtung senden und natürlich auch vergessen, dass die negativen externen Kosten besteuert, bepreist werden müssten. Da geht es darum, dass der Quadratmeter Wohnfläche in der Stadt sehr teuer ist, der Quadratmeter Parkfläche in der Stadt nicht. Da geht es darum, dass eine jede Tonne CO2 richtig bepreist werden müsste. Derzeit 30 Euro pro Tonne CO2-Steuer. Im Emissionshandelsgesetz sind wir mittlerweile bei 60 Euro. Aber die richtige Zahl wäre mindestens über 100, 200 vielleicht noch mehr Euro pro Tonne CO2. Warum tun wir das nicht? Weil sich die Autofahrer im Speckgürtel dagegen wehren. Es geht um Kostenwahrheit. Es geht um Steuer, es geht um Steuerung, es geht darum, endlich den Klimaschmutz, den Naturschmutz richtig zu bepreisen und den Klimaschutz, den Naturschutz zu forcieren. Das geht natürlich auf individueller Ebene nur zu einem gewissen Grad. Es geht wie so oft um die liebe Politik.
Gernot Wagner, Ernst-Paul Dörfler, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Herzlichen Dank.
Mein zweiter Gedanke ist, Stadt und Land gehören zusammen. Die Stadt ist effizient und innovativ und kann sich immer wieder den neuen Herausforderungen anpassen. Aber wir brauchen auch die Rückbesinnung auf die Natur. Menschen, die in der Natur leben und diese erhalten. Ökologische Landwirtschaft betreiben, Naturschutzgebiete pflegen und Artenvielfalt fördern. Aber wir können eben nicht alle auf dem Land leben, genauso wenig wie wir alle in der Stadt leben können. Am Ende ist es also vielleicht doch eine Charakterfrage, wo ich mich für Klima- und Umweltschutz einsetze, ob in der Stadt oder auf dem Land. Ich bin Carla Spangenberg und ich freue mich über Ihre Gedanken, Anregungen und Kritik. Gerne per Mail an derzweitegedanke@rbbkultur.de oder auf unserer Website. Nächste Woche hören Sie hier eine etwas andere Sendung. Im Rahmen unserer Kooperation mit dem Philosophie-Magazin senden wir eine Diskussion zum Anlass des 10-jährigen Bestehens des Philosophie-Magazins. Die Schriftstellerin Mito Sanyal und der Philosoph Wolfram Eilenberger widmen sich darin der Frage, was darf ich hoffen? Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken.